Guten Morgen, liebe Geschwister in Frankenberg. Zu euch zu kommen hat in meinem Leben fast eine seelsorgerliche Komponente. Weil jedes Mal, wenn ich zu euch fahre, merke ich, es lohnt sich, eine halbe, dreiviertel Stunde durch Wald und Dickicht zu fahren, um dann zu was Wunderbarem zu kommen. Ich danke euch herzlich, dass ich hier sein darf, weil mir das immer wieder zeigt, was ihr hier für einen Schatz habt, eine Perle mitten im Wald, und man muss sich manchmal durchkämpfen, aber wenn man dann bei euch ist, dann ist es richtig gut. Guten Morgen, Alexander Rockstroh, ich war vor einem Jahr schon mal bei euch. Es hat sich in meinem Leben ein bisschen was verändert, aber die wichtigen Parameter sind gleich geblieben. Ich habe immer noch zwei Söhne, ich habe immer noch zwei Hunde, ich habe immer noch zwei Katzen, immer noch zwei Autos, immer noch zwei Berufe und immer noch eine wunderbare Frau. Mit der bin ich meistens sehr gerne verheiratet, und ich habe heute mit ihr telefoniert und sie hat geschrieben und gesagt, dass sie sich auf mich freut. Also ich werde noch einen schönen Sonntag haben, erst mit euch und dann mit ihr. Ich gestalte ein bisschen mit, zusammen mit Diethard Klatt aus eurer Reihe und unseren Kollegen, Christusforum, Gemeindefamilie zu sein. Und wir haben dieses Jahr ein ganz spannendes Thema, wo wir merken, das berührt uns immer wieder auch ganz persönlich. Generation beziehungsunfähig, von dem Bestsellertitel Michael Nast hat in einem Buch beschrieben, wie eine Generation zunehmend beziehungsunfähiger wird. Und er hat ein Buch geschrieben, wo er viel mehr Probleme aufzeigt als Lösungen. Und trotzdem wird dieses Buch millionenfach verkauft. Und wir haben gedacht, wir müssen doch als Christen, wir haben doch als Christen auch Antworten auf Beziehungsunfähigkeit. Nicht, weil wir per se so viel kompetenter wären, nicht, weil bei uns in unseren christlichen Kreisen uns das ganz automatisch so gut gelänge. Nein, wir haben einen Gott, einen Herrn, der von Anfang an für Beziehung kämpft, der Beziehung einsetzt, der eben sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, der sich selbst ein Gegenüber macht, dem Menschen gegenüber, und den Mensch in Verbünde, in Familienstrukturen, in Gemeindestrukturen stellt. Ein Herr, ein wunderbarer Gott mit einem großen Herz, mit einer großen Leidenschaft für dieses Thema. Und bevor wir in das Wort Gottes einsteigen, erlaubt mir einen kleinen Werbeblock. Wir haben ein Impulsheft in diesem Jahr, wer es noch nicht hat, draußen im Foyer, mit ein paar guten Beiträgen und Aufsätzen, die so ein bisschen Mut machen, in dieses Thema nochmal einzusteigen. Wir haben Impulstage in diesem Jahr zum Thema, auch dazu ein Flyer, ein Ehetag bald im Oktober in Dresden, der Schlüssel zum entspannten Miteinander. Und wisst ihr, manchmal braucht Beziehung auch etwas äußerlich Sichtbares. Wir können Beziehung sicherlich innerlich gestalten. Wir können uns gute Dinge überlegen, wie Beziehung von innen heraus gelingt. Aber manchmal braucht es ein äußerliches Zeichen. In der Ehe haben wir einen Ehering. Alexandra und Peter, ihr habt geheiratet, ihr werdet einen Ehering tragen, auch als sichtbares Zeichen. Und wir haben gesagt, wir brauchen als Verband, als Gemeindefamilie auch so ein sichtbares Zeichen, wo wir immer mal wieder uns aneinander erinnern, gerade weil wir ja nicht jeden Sonntag und immer präsent in den Gemeinden auf Tuchfühlung gehen können. Und das ist unser Jahreskalender, und am 1. Januar kann jeder einen Kalender aufhängen, aber am 11. August seid ihr was ganz Besonderes, wenn ihr heute nochmal sagt, jawohl, ich nehme so ein sichtbares Zeichen und ich gehöre zu einer Gemeindefamilie. Wir haben tolle Fotos, super Bibelsprüche und einen Kalender, wo wir in Verbindung bleiben können. Und füll doch heute noch mal irgendwo einen Platz in deinem Haus mit einem Stück Verbindung auch zu uns als Gemeindefamilie, und freu dich drauf, dass dann im November ein neuer kommt. Und wenn du ihn heute aufhängst, gibt's auch so Leuchtmarker, das ist nämlich ein Mitmachkalender. Also, ich lade dich herzlich ein, dieser Verbindung, dieser Beziehung, Gemeinde zu dir, geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes, in einem großen Ganzen als Gemeindefamilie im Christusforum diese Gemeinschaft, diese Beziehung auch ein Stück zu leben. Und da ist so das ein kleines Werkzeug, eine kleine Hilfe, dass uns das ganze Jahr über auch aneinander erinnert, uns ermutigt, füreinander zu beten und in Verbindung zu bleiben. Andreas hat schon gesagt, Gott zeltet gerne, und ich habe mir überlegt, als ich so in dieses Themenjahr gegangen bin, was habe ich denn für einen Gegenstand, den ich mitnehmen könnte, der mich auch immer wieder erinnert, was bedeutet eigentlich Beziehungsfähigkeit? Und ich habe ihn euch mitgebracht, ein Zelt. So, jetzt bin ich weg und das Zelt ist da. Das Zelt ist nämlich ein ganz interessanter Gegenstand. Das Zelt ist irgendwie so ein Symbol, ein Inbegriff davon, was Gott meint, wenn er in Beziehung einsteigt. Und das wollen wir ein bisschen miteinander durchsprechen, miteinander erarbeiten. Und die Frage ist wirklich, ob wir das verinnerlicht haben, dass unser Gott gerne zeltet. Warum tut er das so gerne? Auf der einen Seite war das Zelt, die Stiftshütte. Und lasst uns nochmal uns daran erinnern, was das für eine Symbolik war. Unser Herr mittendrin in der Zeltgemeinschaft. Um die Stiftshütte herum, um das Zelt Gottes herum, die Stämme Israels und unser Herr mittendrin. Und wenn unser Herr sich in Bewegung gesetzt hat durch Feuer und Wolkensäule, dann war klar, jetzt geht's los. Wir packen zusammen, wir sind aufbruchsbereit. Und dann hat der Mensch, David, begonnen, einen Plan zu entwickeln, wie man nun Gott ein Haus bauen könnte. Und für alle die, die die Bibel kennen, wir wissen, dass Gott von diesem Gedanken gar nicht so sehr begeistert war. Er hat Nathan zu David geschickt und hat ihm ausrichten lassen, du, sag doch mal, David, hat der lebendige, der allmächtige Gott jemals in einem Haus gewohnt, was Menschen aus Steinen gemacht haben? In der Apostelgeschichte wird genau dieser Aspekt nochmal aufgegriffen und wird nochmal gesagt, niemals hat Gott sich doch in Häusern irgendwie eingenistet und Wohnung genommen, die die Menschen aus Stein gemacht haben. Und im Buch Hesekiel lesen wir, wie Gott sich aus diesem Tempel dann verabschiedet hat, weil in diesem Tempel ging die Redlichkeit der Priester verloren, wurde das Opfersystem korrumpiert, wurde die Anbetung verloren, ist die Anbetung verloren gegangen, haben die Israeliten ein Stück ihren Gott verloren. Und dieser Befund lässt uns nochmal auch in unserer heutigen Zeit, in deinem und meinem Leben, in meiner Gemeinde, in deiner Gemeinde, in unserem Christusforum überlegen, was hat es denn für eine Relevanz, dass Gott gerne zeltet? Hat Gott jetzt was gegen Gemeindehäuser? Hat Gott grundsätzlich etwas gegen Häuser aus Stein und Stein gebaut? Ich glaube nicht. Die große Gefahr, die unser Herr gesehen hat, ist, mit dem Tempelbau hat der Mensch begonnen, die Anbetung vom Alltag zu trennen. Eben noch war Gott in der Mitte, mittendrin im Alltag, mitten unter seinem Volk, mitten bei den Menschen. Und er hat sehr wohl erkannt, was jetzt passiert, wenn der Mensch anfängt, ihm Tempel, ihm Kirchen, ihm Häuser weit draußen vom Alltag zu bauen. Denn jetzt entscheidet plötzlich der Mensch, wann komme ich zu Gott und wann gehe ich. Unser Herr hat noch entschieden, wann geht's los. Und das Volk hat sich eingeklinkt. Und mit dem Tempelbau ist eine große Gefahr entstanden, die bis in unsere heutige Zeit hineinwirkt, dass wir Gott formal ein Haus bauen, wo er wohnen darf, und wir entscheiden, wann komme ich und wann gehe ich. Und so weit sind wir von dieser Gefahr manchmal in unserem eigenen Herzen gar nicht entfernt. Wir müssen aufpassen, dass wir Alltag und Anbetung nicht voneinander trennen. Und deshalb liebt unser Herr das Zelten. Das Zelten steht für ein paar ganz praktische Dinge, die uns nochmal ans Vaterherz Gottes bringen, warum er so gerne mit dir und mir zeltet. Wir haben einen biblischen Befund, zum Beispiel das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Da ist von Christus die Rede. Und im Griechischen steht genau an dieser Stelle für das Wort wohnen das griechische Wort für zelten. Gott zeltet unter uns. Oder wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Auch hier wieder der Bezug, es geht nicht um irgendwelche Häuser, es geht nicht um irgendwelche Tempel, es geht nicht um irgendwelche Kirchen, sondern unser Herr brennt mit diesem Gedanken und brennt vor Leidenschaft, dass er mit dir Zeltgemeinschaft hat, dass er mit dir in deinem Alltag ist. Und deshalb steht Zelten auch für eine ganz enge Gemeinschaft. Ihr Lieben, das hier ist ein Zwei-Personen-Zelt. Also wenn du mit mir zelten gehen willst, bleibt für dich relativ wenig Platz. Und damit sind wir schon beim ersten Aspekt. Zelten ist irgendwie keine Riesenvilla mit 12 Zimmern, wo man zwar unter einem Dach wohnt, aber sich doch gut aus dem Weg gehen kann. Kennt ihr solche Beziehungshäuser, wo man vermeintlich unter einem Dach ist, aber dennoch genug Platz hat, um sich gekonnt aus dem Weg zu gehen? Um dann doch irgendwie nicht diese Beziehung in letzter Konsequenz leben zu müssen. Doch wieder Räume zu haben, wo ich mich zurückziehen und verstecken kann. Und deshalb liebt unser Herr das Zelten, weil für ihn damit der Inbegriff einhergeht, eine ganz enge Gemeinschaft mit dir zu haben. Wo du eben nicht in deiner Privatresidenz, in deinem privaten persönlichen Apartment die Dinge bewegst und ab und zu mal mit deinem Herrn Gemeinschaft hast. Nein, Gott liebt deshalb das Zelten, weil im Zelten per se schon von der Begrifflichkeit her es relativ eng zugeht. Herzensnähe, von Herz zu Herz Gemeinschaft. Deshalb liebt Gott das Zelten so sehr. Zelten steht auch für transparentes Leben. Im Zelten kann man wenig verstecken. Wir missten gerade unser Haus aus. Das ist nicht so meine hohe Leidenschaft. Aber was da alles zum Vorschein kommt, was man da alles verstecken kann, was da überall für Erinnerungen wieder hochkommen. Und Zelten ist irgendwie etwas, was ganz transparent ist, was authentisch ist, wo du mithören kannst, wo du mitsehen kannst, wo du eben nicht so viel verstecken kannst, sondern wo du ehrlich bist. So wie du bist, steigst du ins Zelt, ohne viel drumherum. Und deshalb liebt unser Herr das Zelten, weil er mit dieser engen Gemeinschaft so gerne deine Ehrlichkeit hat, so gerne, wenn du die Dinge transparent und authentisch mit ihm teilst. Er liebt es einfach, wenn du nicht die Dinge wegsteckst in irgendwelchen Dachböden und in irgendwelchen Kellerräumen. Zelten steht auch für schlichte Umstände. Beim Zelten werden wir uns sehr gut überlegen, was nehmen wir mit? Was ist das belastende Reisegepäck? Komme ich da an mit 10 gepackten Koffern, die ich hinterher schleppe, die ich nachtrage? Oder steht Zelten nicht vielmehr etwas von einer Lebensleichtigkeit? Von etwas, ich komme in eine Freiheit und gestalte mein Leben, meine Bewegung, mein Reisen in schlichten, in einfachen Umständen. Und deshalb liebt unser Herr so sehr das Zelten mit dir, weil er das mag, dass du nichts nachträgst, dass du eben nicht belastet bist mit all dem Koffern und all dem Reisegepäck der Vergangenheit. Gott liebt das Zelten mit dir in dieser Schlichtheit, in dieser Einfachheit, einfach nochmal zu schauen, was ist eigentlich das Wichtige in meinem Leben und was trage ich an Unnötigem mit mir rum. Und Zelten, und wir hätten noch viele Aspekte, aber einen vielleicht für heute noch, steht auch immer für eine aufbruchsbereite Haltung. Ich habe es gerade schon gesagt, das war der Kerngedanke. Gott sagt zu seinem Volk, zu dir und mir, in einem Berufungswort, in einer Bewegung, in irgendwie einem Bibelwort, jetzt geht's los mit der Feuer- und Wolkensäule. Und dann geht es darum, dass wir beweglich in unseren Herzen sind, abhängig von unserem Gott, aber beweglich in unseren Herzen. Und wir sind manchmal so fundamentiert. Und ein Fundament zu haben, ist ja nichts Schlechtes. Wurzeln zu haben, ist nichts Schlechtes. Aber ihr Lieben, die Bibel zeugt niemals an keiner Stelle davon, dass wir wurzeln müssen in Tradition und Geschichte. Sondern wenn die Bibel von Wurzeln spricht, wenn die Bibel von Fundament spricht, dann ist es immer das Wurzeln in Christus. Immer das Fundament, auf unserem Herrn zu stehen. Und nie auf Dingen wie, das haben wir immer schon so gemacht und wir sind nicht beweglich und wir lassen uns nicht verändern und, und. Deshalb liebt Gott, deshalb liebt unser Herr so sehr das Zelten, weil er es genießt, dass wir abhängig sind von ihm und gleichzeitig beweglich bleiben in unserer geistlichen Neugier, in unserer geistlichen Freude, in unserem Drang, mit unserem Herrn die Welt zu entdecken und zu erobern und die Liebe Gottes in diese wunderbare, aber eben auch gefallene Welt zu bringen. Deshalb liebt Gott das Zelten, damals wie heute. Er hat nichts per se einmal gegen Häuser, aber ich glaube, er leidet sehr, wenn wir Anbetung vom Alltag trennen. Er leidet sehr, wenn wir in einen Modus kommen zu sagen, jetzt gehe ich mal zu Gott, gerade wieder mal mit meiner Sorge und dann kippe ich alles bei ihm aus und dann gehe ich wieder zurück und tue so, als wäre in meinem Alltag mein Herr nicht vorhanden. Und diese Gefahr hat er gesehen und deshalb hat er Nathan beauftragt, zu David zu gehen. Und deshalb war der Tempel vermutlich auch nicht von ganz so langer Dauer, weil es nicht der Ort war, wo Gott so ultimativ gerne wohnt. Zumindest nicht ohne seine Kinder. Und das führt uns zu einer Frage, das Zelten führt uns zu einer Frage und gleichzeitig auch zu unserem Predigttext von heute. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum bist du eigentlich auf dieser Welt? Warum ist es geschehen, dass du heute hier bist und Leben teilst und diese Welt ein Stück prägst und veränderst? Und das ist eine sehr wichtige und eine sehr gute Frage. Und ich möchte sie uns nochmal beantworten, weil das etwas mit dieser Beziehungskompetenz zu tun hat. Und wenn wir diese Frage unter den Füßen hätten, dann würde uns, glaube ich, Beziehungsfähigkeit viel mehr gelingen. Der einzige Grund, warum Gott dich geschaffen hat, ist, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Das ist vielleicht ein bisschen steil, das ist vielleicht ein bisschen kantig, das ist vielleicht auch ein bisschen polarisiert, aber es ist die Wahrheit. Und du merkst schon, wie automatisch das Aber kommt. Ja, aber ich bin ja auch da, um das zu tun. Ich bin ja auch da, um meine Familie zu versorgen. Ich bin ja auch da für die Gemeinde. Ich bin ja auch da für Gott. Ich bin ja auch da für den und jenen. Das ist alles gut. Und Christen und Menschen, die diesen Wert erkannt haben, das werden keine faulen Leute sein. Die werden sich nicht in die Ecke setzen und es wird ihnen alles wurscht sein. Die werden Hand anlegen und mit zupacken. Aber sie werden es aus einer Motivation tun, die nicht vom Tun geprägt ist, die nicht eine Identität hat, ich bin, was ich tue und leiste, sondern die eine grundlegende Identität hat, ich bin jemand, weil ich geliebter Sohn, geliebte Tochter Gottes bin und weil er mich geschaffen hat, um Gemeinschaft mit mir zu haben, weil er es von Herzen gerne liebt und es von Herzen gerne lebt, mit mir zu zelten. Und wenn wir das verstoffwechseln, wenn das unser Herz, nicht nur unseren Kopf, sondern unser Herz durchflutet, dann, ihr Lieben, haben wir eine Basis, wo wir beziehungsfähig sein können. Weil uns dann diese Dinge nicht mehr so irritieren, weil uns dann das menschliche Wort, die Kritik, das, was der Mensch manchmal an uns anlegt, nicht mehr aus der Bahn wirft, weil wir unseren Wert nicht mehr abhängig machen, was der Mensch in unserer Beziehung denkt, sondern unser Wert ist allein begründet in dem, dass Gott Samenzelle und Eizelle deiner Eltern genommen hat und sein großes Amen und sein großes Halleluja darüber ausgesprochen hat. Deshalb liebt Gott das Zelten. Ich möchte mit euch ein bisschen lesen in Gottes Wort. Und der Psalm 78 ist ein Psalm, ein Erinnerungspsalm, der uns nochmal sehr schön deutlich macht, wie das Volk Gottes immer wieder in die Beziehung, in die Zeltgemeinschaft eingetreten ist, wie sie aber gleichzeitig trotz all der Wunder, trotz all der Vertrauensbeweise, trotz all dem, dass Gott sich immer wieder zu ihnen gestellt hat, dass Gott sie nie im Stich gelassen hat, dass es manchmal eng war und Gott in letzter Minute aber sagenhaft und unglaublich eingegriffen hat. Und wie sie trotzdem irgendwie keine Genüge daran hatten und immer wieder gemeint haben, sie müssten aus dieser Zeltgemeinschaft ausbrechen. Wir lesen mal ein paar Verse hinein, nicht den ganzen Psalm, aber ein Teil des Psalm 78, so ein bisschen Richtung Ende gehend, würde ich gerne Gottes gutes Wort mit euch teilen. Dann führte er sein Volk heraus wie ein Hirte seine Schafe, und in der Wüste leitete er sie wie eine Herde. Er brachte sie in sein heiliges Land und führte sie zu dem Berg, den er mit eigener Hand zu seinem Eigentum gemacht hatte. Die anderen Völker vertrieb er vor ihnen aus dem Land und verteilte es als Erbbesitz an die Stämme Israels. So konnten sie in den Zelten dieser Völker wohnen. Doch wieder forderten sie Gott heraus, sie lehnten sich gegen ihn den Höchsten auf und hielten sich nicht an seine Mahnungen. Sie sagten sich von ihm los und brachen ihm die Treue wie schon zuvor ihre Väter. Unzuverlässig waren sie wie ein Bogen, dessen Pfeile in die falsche Richtung schnellen. Sie bereiteten ihm Kummer durch ihre heidnischen Altäre auf den Anhöhen. Mit ihren Götterbildern reizten sie ihn zur Eifersucht. Als Gott hörte, wie sie zu anderen Göttern beteten, entbrannte sein Zorn voll Abscheu, wandte er sich von Israel ab. Und jetzt kommt ein ziemlich tragischer Befund, den wir hier vorne bildlich haben. Er gab sein Heiligtum in Silo auf, das Zelt, in dem er unter den Menschen gewohnt hatte. Das ist der tragische Befund eines beziehungsunfähigen Volkes, das die Vertrauensbeweise ihres Herrn missachtet hat. Und wir haben im Vers 60 diesen Befund. Er gab sein Zelt auf, das Zelt ist leer. Gott hat an einem Punkt gesagt, jetzt verlasse ich auch diese Zeltgemeinschaft, was soll ich da alleine sitzen bleiben? Und in dieser Tragik schlussendlich kommt Christus, um diese Gemeinschaft vollumfänglich wiederherzustellen, dass wir heute Gemeinschaft mit unserem Herrn haben können. Ungetrennt, obwohl wir ja nicht keinen Deut besser sind. Also ich spreche mal von mir, ich keinen Deut besser bin als das Volk Gottes. Ich so viel Zeugnis geben könnte von Gottes Versorgung, von Gottes ganz körperlicher Heilung an meinem Leben, wo Gott Beziehungen gerettet hat, wo Gott mich gerettet hat. Und immer wieder meine ich doch, ich kann es besser und steig aus und verabschiede mich und sag: Mein lieber Herr, war schön bei dir, aber ich mache jetzt mal alleine. Das sind oft nicht die großen bewussten Entscheidungen, aber wir handeln genauso. Und deshalb haben wir einen tragischen Befund, dass das Zelt erstmal leer ist. Und wir haben einen zutiefst leidenden Herrn, einen zutiefst fürsorglichen Herrn, der sagt: Wann kommst du endlich zurück? Wenn wir nämlich vergessen haben, warum wir geschaffen sind, dass der erste und wichtigste Grund ist, warum wir auf dieser Erde sind, dass wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben. Wenn wir das vergessen, dann wird unser Leben so leer. Dann werden wir ständig auf der Suche sein und kaum was finden. Und genau das möchte Gott uns heute nochmal so tief in unser Herz sprechen. Nicht als neue Erkenntnis. Ich bin mir sicher, du weißt es schon. Zwischen deinen Ohren ist das völlig klar. Aber es muss immer mal wieder in unser Herz hineinrutschen, dass unser Herr davon lebt und davon liebt, dass du mit ihm in diesem Zelt bist. In einer engen, in einer schlichten, in einer ehrlichen, in einer aufbruchsbereiten Haltung. Und es berührt mein Herz manchmal zu Tränen, wenn ich dann lese, was das Erste ist, was Gott wiederherstellen wird. Wisst ihr, was das Erste ist, was Gott wiederherstellen wird? Er wird sich nicht um die grauenhafte CO2-Bilanz kümmern. Er wird sich nicht um vermeintlich erstmal die Dinge kümmern, die in dieser gefallenen und von dem Menschen zerrütteten Schöpfung schiefgegangen sind. Sondern wir lesen in Offenbarung 21, und das ist jetzt Wort Gottes aus dem Wort Gottes. Also wir kommen jetzt hier wirklich an das Herz unseres Vaters im Himmel. Hört mal. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Und jetzt Wort Gottes im Wort Gottes. Tiefer geht's nicht. Wir hören Gottes Herz. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das Erste, was Gott wiederherstellt, ist die Zeltgemeinschaft, ist die Lebensgemeinschaft, ist die Herzensgemeinschaft. Das ist das Allererste, was er wiederherstellen wird. Und das macht uns so deutlich, wie wichtig es ihm ist, dass wir nicht Anbetung vom Alltag trennen, dass wir ihn nicht in irgendwelchen Häusern einsperren und wir dann ab und zu mal ihn besuchen kommen, sondern dass er mitten unter uns zeltet, in deinem Herz mit seinem Heiligen Geist. Und das ist der größte Herzenswunsch Gottes. Ich glaube, das kann ich so sagen. Das ist der größte Herzenswunsch Gottes, mit dir Gemeinschaft zu haben. Mit dir enge Gemeinschaft zu haben. Und deshalb kommen wir heute an einen Teil der Predigt, wo wir nochmal uns fragen, wenn wir das so hören, was ist eigentlich mein größter Herzenswunsch? Wenn ich jetzt den größten Herzenswunsch heute nochmal vernommen habe, den Gott auf seinem Herzen trägt, dann wäre es eine Zeit heute, nochmal schlicht und ehrlich und transparent deinen Herzenswunsch zu formulieren. In der Stille jetzt, auch wenn ich weiterspreche, irgendwie mehr und mehr mit allen Lebensbereichen in diese Zeltgemeinschaft wieder zurückzukommen. Und deshalb schauen wir uns noch mal ein paar Herzenswünsche an, weil ich glaube, das ist ganz spannend. Was war der größte Herzenswunsch von Salomo? Was hat er sich erbeten? Weisheit. Deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir langes Leben und Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Weisheit gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Und Gott hat ihm diesen wunderbaren Wunsch erfüllt. Es war ein toller Wunsch. Gott hat sich darüber gefreut und er hat es ihm erfüllt. Und es war wirklich so, dass unter Salomo ja Frieden, weitgehend Frieden herrschte, dass unter Salomo Israel territorial nie so groß war wie unter der Regierung Salomos. Der Wunsch und das Erfüllen Gottes hat seine Früchte geschlagen. Und trotzdem habe ich mir gedacht, warum lesen wir dann im Neuen Testament so wenig von Salomo? Wir kennen ihn noch ein bisschen aus der Poesie von Liedstrophen, dass sich die Blumen manchmal noch schöner ansehen als er. Aber es war ja eine tolle Verbindung hier mit diesem Herzenswunsch. Und dann habe ich mir gedacht, warum lese ich auf der anderen Seite 860 Mal was von David im Neuen Testament? Und David war ja nun wirklich alles andere als perfekt. David war Ehebrecher und Anstifter zum Mord und unter seiner Regierung ging es lang nicht immer so friedlich zu. Und trotzdem hat David irgendwie nochmal eine viel breitere Schneise, eine viel längere Spur auch im Neuen Bund, im Neuen Testament geschlagen. Warum ist das so? Und ich könnte mir vorstellen, es hat was mit dem Herzenswunsch zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass David so perfekt war, dass David keine Fehler gemacht hat, dass David irgendwie über allem erhaben war. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass da plötzlich ein Herzenswunsch eines Menschen eins zu eins in die Deckungsgleiche kam mit dem Herzenswunsch Gottes. Wir lesen in Psalm 27, Vers 4 vom Herzenswunsch Davids. Eines habe ich mir vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und wisst ihr, jetzt ist Folgendes passiert, da haben sich zwei Herzenswünsche synchronisiert. Zwei Herzenswünsche waren plötzlich eins. Und Gott konnte sein Herz eins zu eins mit David teilen. Und David hat sein Herz mit Gott geteilt. Und beiden war das so unendlich wichtig. Und sie haben es ausgesprochen und formuliert. Wir zwei, wir wollen Zeltgemeinschaft haben. Das ist das Wichtigste. Mag die Welt sein, mag die Situation sein, wie sie will. Mögen wir mit Krankheit geplagt sein, mögen wir mit finanziellen Sorgen uns rumschlagen müssen, mögen die eine oder andere Beziehung gerade in die Brüche gehen. Wir hätten ja genug Grund, irgendwie auch immer mal wieder davon zu laufen. Aber hier haben sich beide Herzenswünsche vereint. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir auch im neuen Bund und auch schlussendlich in diesem Vers etwas davon lesen, dass Gott sich David auserwählt als seinen Vertrauten. Wir lesen hier weiter im Psalm 28, er erwählte David als seinen Vertrauten. Er holte ihn von den Weideplätzen, vom Hüten der Herde rief er ihn weg und machte ihn zum König Israels, zum Hirten über Gottes eigenes Volk. Und David sorgte für sie mit redlichem Herzen, er leitete sie mit kluger Hand. Vielleicht steht in deiner Bibelübersetzung hier das Wort Knecht. Dann musst du wissen, wir haben im Deutschen ein bisschen ein falsches Verständnis oder es führt uns vielleicht ein bisschen auf die falsche Spur. Deshalb habe ich die Übersetzung des Vertrauten gewählt, weil ein Knecht im Grunde das ist, ein Vertrauter. Und David war plötzlich ein Vertrauter geworden, ein Vertrauter Gottes, weil er sein Herz mit Gottes Herz synchronisiert hat. Da war ein gleicher Pulsschlag, da war gleich eine gleiche Liebe da. Und wenn wir auf die Zielgerade der Predigt kommen, dann möchte Gott mir und dir diese Frage heute nochmal stellen. Gibt es Lebensbereiche, die wir irgendwie wie in einem 12-Raum-Haus ausgelagert haben, die wir vor Gott irgendwie isoliert haben, wo er keinen Zugang hat? Gibt es irgendwelche Dinge, die wir nicht transparent und ehrlich mit ihm teilen? Müssen wir vielleicht in manchen Dingen auf unser Leben schauen und sagen, ja, das Zelt ist leer, ich habe mich von meinem Herrn verabschiedet. Und wäre heute nicht ein guter Moment, weil heute ist in der Bibel immer der Tag des Heils. Heute ist immer der Moment, heute ist immer der gesalbte und gesegnete Moment, wo wir umkehren. Vielleicht nochmal ganz neu. Ich weiß nicht, ob du, der du hier sitzt, Jesus Christus kennst als der für dich gestorben und auferstanden ist und der diese Zeltgemeinschaft wiederherstellen kann. Wenn du dir dessen nicht sicher bist, dann komm am Ende des Gottesdienstes. Vielleicht bist du aber auch die oder derjenige, der sagt, ich kämpfe gerade und ich brauche nochmal diese Kraft aus dieser engen Zeltgemeinschaft. Ich habe es wieder aus eigenen Kräften versucht. Ich bin wieder zu anderen Dingen und vermeintlichen Lösungen gelaufen und ich möchte heute nochmal das Vertrauen meinem Herrn aussprechen, der mich versorgt. Und dann möchte ich mit dir schließen mit zwei Bildern, die auch aus unserem Christusforum stammen. Wir initiieren gerade so Läufergruppen, wo wir irgendwo in Deutschland an Laufevents teilnehmen, wo wir Public Praying anbeten, wo wir die Liebe Gottes auf die Straße bringen. Hier, das war der Airport Night Run in Berlin. Soll nur das Bild sein, dass es manchmal uns so geht, als müssten und könnten wir davonlaufen. Und Gott versteht das. Und Gott versteht dich so gut, dass du manchmal aus den Situationen, wo du drinsteckst, davonlaufen möchtest. Aber er ruft dir hinterher, dann lauf wenigstens nicht von mir davon. Ich bin da. Ich habe gerne Zeltgemeinschaft. Und wir werden die Dinge miteinander bewegen. Wir werden die Dinge miteinander lösen. Und ich werde mich als dein großer Herr, als dein großer Befreier und Erlöser erweisen. So wie er das Volk aus der Knechtschaft geführt hat, wird er dich aus den Abhängigkeiten und aus den Problemen herausbefreien, die im Moment vielleicht noch wie eine schwere Kette an deinem Fuß hängen. Komm zurück. Lauf ihm entgegen. Und diese Rakete, die hier startet, ist meine Frau. Also wenn auf dem Berliner Flughafen auch nichts abhebt, aber meine Frau startet durch. Kommt zurück. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott segne dich so sehr, so reichlich. und Gott segne dich und deine Zeltgemeinschaft mit ihm. Amen.